MP3, MP4, wenn noch mit Bild auch dabei. Aber das hält's nicht aus. Das ist zu viel. Ja, also zweite Schöpfungsgeschichte. So wird ja äußerlich meistens so erklärt, dass es also halt mehrere Überlieferungsströmungen gab und dass die da eben in der Bibel zusammenkompiliert worden sind. Wenn man Steiner ein bisschen folgt und kann man das eigentlich plausibel finden, dass das eigentlich verschiedene Ebenen des Schöpfungsgeschehens darstellt. Also eigentlich, sagt Steiner, das Sechstagewerk bezieht sich noch gar nicht so unmittelbar auf die äußeren Ereignisse, die passieren, sondern hinter der äußeren Welt gibt es ja auch noch tiefere Schichten. Also da gibt es die Ätherwelt, da gibt es die Astralwelt, also die Seelenwelt. Und dieses Sechstagewerk bezieht sich zunächst einmal auf die Gestaltung der Seelenwelt, also dieser Astralwelt. Das heißt, da ist von den äußeren Dingen noch gar nicht die Rede, was allerdings nicht ausschließt, dass wenn man das Ganze von außen angesehen hätte, dass da auch schon was zu sehen wäre. Aber grundsätzlich wird geschildert, was sich in der Seelenwelt tut als Vorbereitung. Weil das ist sozusagen die erste Stufe, wo etwas aus dem Geistigen herauskommt, also aus der schöpferischen Quelle heraus, das Erste, was gestaltet wird oder was aus dieser schöpferischen Quelle herauskommt, ist Seelisches in Wahrheit. Und das muss einmal sozusagen durchgestaltet werden, damit dann in einer zweiten Stufe sich der Schöpfungsprozess auf eine Ebene tiefer oder tiefer im Sinne von materieller, dichter verlegen kann, nämlich in den Bereich des ätherisch-physischen. Das Ätherische und Physische ist also in einem starken Zusammenhang. Und diese zweite Schöpfungsgeschichte bezieht sich eben dann auf das Geschehen, das in der Ätherwelt und in der physischen Welt sich bereits teilweise abspielt. Daher eben auch, weil die Ätherwelt ja, kann man sagen, die Summe der Lebenskräfte auch irgendwie darstellt. Die Ätherkräfte sind das, also was das Leben ausmacht im Wesentlichen. Also die Gestaltungskräfte, die hinter dem Lebendigen stecken. Daher auch das Bild des Gartens, also des wuchernden Gartens sozusagen, also weil gerade die Pflanzenwelt ist das Bild der reinen Lebenskräfte eigentlich schlechthin. Und im Sechstagewerk haben wir gesehen, also es beginnt ja so, dass es nicht heißt, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, das ist so zwar die gebräuchliche deutsche Übersetzung, aber wenn man es eben im hebräischen Original sich anschaut, wo man jetzt gerade die erste Seite fehlt, das macht aber nichts. Bereshit, bara, Elohim, Hashamayim, ve'et ha'aretz, danke, danke. Da heißt es eigentlich, also da ist von den Elohim die Rede. Elohim ist nicht einfach Gott, das ist zumindest eine sehr verallgemeinernde Übersetzung. Genau ist Elohim, also El ist der hebräische Gottesname oder überhaupt im vorderen Orient, also im Arabischen kommt es auch in abgewandelt. Da liegt auch zum Beispiel dem Wort Allah zugrunde, das ist nur anders vokalisiert. Und Him bedeutet immer die Mehrzahl. Also das heißt, es ist auf eine Mehrzahl von Götterwesenheiten hingewiesen mit dem Wort Elohim. Und Steiner erklärt dann, dass es also eine Siebenheit von Elohim war, die also hinter diesem Schöpfungsgeschehen stehen. Es ist nicht zum Beispiel am Anfang der Bibel die Rede von Jahwe, der ja dann sozusagen der Gott des Alten Testaments ist, das ist der Gottesname im Alten Testament dann, der taucht aber hier noch nicht auf, sondern erst dann am Ende, wenn die Erschaffung des Menschen in der Seelenwelt vollendet ist, das heißt am sechsten Schöpfungstag wird der Mensch geschaffen, Ha-Adam. Von Adama ist die Ackererde, damit ist aber auch noch nicht eben unsere wirkliche jetzt äußere physische Erde gemeint, sondern damit ist eigentlich, haben wir auch öfters besprochen, eigentlich die Erdensphäre irgendwo gemeint. Also Erdensphäre, die damals auch noch den Mond und das alles enthält und das alles jetzt noch dazu im seelischen Bereich genommen. Also schwierig. Also wie ein seelisches Bild, das man vor sich hat. Aber eben, wenn Götter so solche Seelenbilder entwerfen, sind es eben trotzdem wirksame Realitäten. Und durch die Erschaffung des Menschen als ein gemeinsames Werk entwickeln sich auch die Elohim weiter. Also die sind auch nicht fix und fertig sozusagen und schöpfen halt und schöpfen und tun, sondern indem sie das tun, entwickeln sie sich auch weiter. Und sie entwickeln sowas wie eine Art höheres Gemeinschaftsbewusstsein. Und das ist das, was dann als Jahwe bezeichnet wird. Und das tritt eben aber erst dann auf, als es ihnen gelungen ist, den Menschen zu schaffen. Also das heißt, man kann sagen, durch die Erschaffung des Menschen wachsen sie zusammen zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein. Also man kann das verfolgen jetzt, das Wort 7. Tag. Das steht mir beim Kopf. So, wo ist das erste Mal das Wort Jahwe? Ich habe es eh da drinnen, bis auf die erste Seite habe ich da eh alles. Wenn wir uns das genau anschauen, 7. Schöpfungstag. Da wird also das erste Mal das Wort Jahwe erwähnt. Und zwar ist es in der 4. Verszeile, wenn ihr schaut, 7. Tag. Das ist ja der Beginn eigentlich des 2. Kapitels. Am Ende des 6. Tages wurde der Mensch erschaffen. Und dann heißt es, vollendet der Himmel und die Erde und es ruhten die Elohim am 7. Tag und so weiter. Und dann kommt die Geschichte mit dem Schabbat. Schabbat heißt ja nichts anderes als der 7. Tag.
In der vorletzten Zeile ist das erste Mal.
Genau. Hast du es?
Ja.
Ja. Ich weiß, das ist immer so verwirrend.
Ich mache jetzt also Quellenstudien. Kann man das so
richtig sagen? Ein bisschen auch, ja. Nämlich, ich werde dann auch erklären, warum wir vom Original ausgegangen sind.
Das ist übrigens der erste Tag.
Ah ja, sehr gut, danke. Sehr gut. Genau, der gehört dann für mich dazu. Haben wir das. So. Ja, also 7. Tag, nächste Seite dann, Absatz 4, also Verszeile 4, da heißt dann Ele Toledot Hashamayim Veharetz Behibaream Beyom Asot Adonai Elohim Eretz Veshamayim. Also dieses, die Zeugungen, warum das da jetzt mit Zeugungen übersetzt ist, dieses Wort Toledot, es wird auch dann später gebraucht für die Stammbäume, also bei den Menschen auch, weil in der Bibel ist ja dann sehr oft so Abstammungslinien drinnen, das ist dort ganz wichtig. Und das wird immer als Toledot bezeichnet. Also das ist so eine Erzeugungslinie, wenn man so will. Also dieses, die Zeugungen des Himmels und der Erde, Hashamayim, der Himmel, Haaretz, die Erde, das Ha ist immer der Artikel. Also eigentlich Shamayim hieße Himmel und Hashamayim ist der Himmel und Aaretz ist die Erde, Haaretz ist die Erde und Aaretz ist Erde ohne Artikel. Behibaream bei ihrer Schöpfung als Jahwe, Elohim, also es bildete Jahwe Elohim die Erde und den Himmel. Da ist das erste Mal das Wort Jahwe drinnen. J-H-W-E. Also eigentlich im Hebräisch, wenn man es umschreiben würde, Jahwe heißt es eigentlich, wird es in Buchstaben so umgesetzt, so wird es dann meistens geschrieben, also das ist das Tetragrammaton. J, He, Wav, He. Das J ist das Strichel, das kleine, das wie ein Apostroph.
Das heißt Adonai, oder?
Und es wird aber eben beim Lesen, auch wenn es die Hebräer lesen, wenn sie es rezitieren, wird Jahwe nie ausgesprochen. Das ist sozusagen der unausgesprochene Name Gottes und dafür wird immer Herr gesagt, Adonai. Darum steht das in Klammer.
Verstehe.
Und wir haben das auch ausprobiert. Wir haben das am Anfang probiert, wie das ist, wenn man Jahwe spricht und wir sind immer hängen geblieben. Ja, am Anfang, ja.
Es
hat sich gewehrt irgendwie dagegen. Ja. Das war recht interessant.
Sag den jungen Mann, warum in der Ursprache?
Ja, also in dem Wort Jahwe steckt eine ganze Menge drinnen. Und das ist nämlich der Grund, warum wir uns mit dem hebräischen Urtext überhaupt beschäftigen, weil da in der Bildung der Worte sehr viel, wie soll ich sagen, hineingeheimnist ist oder hineingelegt ist. Weil man muss sich denken, gerade bei den Hebräern, es ist so die Zeit, wenn man zurückgeht, von mir aus sogar bis Abraham oder was. Es ist die Zeit, wo langsam die Menschen verlieren die Fähigkeit, selbstständig tiefere geistige Einsichten zu haben, das heißt hellsichtig zu sein. Wo das langsam zurückgeht und wo aber dafür eine Art Verstandesbewusstsein immer mehr hervortritt. Ein Verstandesbewusstsein, das aber bei den Hebräern also sehr ausgeprägt ist bis zum heutigen Tag. Also die Hebräer sind nicht zufällig, sondern unter den Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, so findet man so viele, weil sie eigentlich eine sehr hohe Intelligenz haben, aber eine, die nicht nur bloß logisch ableitend ist, sondern die zusätzlich, wie soll ich sagen, so immer so ein bisschen eine Inspiration im Hintergrund da ist, so ein Gespür dafür, wo der Weg hingeht. Und diese Schilderungen der Bibel, also die der Überlieferung nach von Moses halt festgehalten wurden oder jedenfalls um die Zeit herum festgehalten wurden, da ist so dieser Übergang. Moses selber als Eingeweihter, als eigentlich hoher Eingeweihter, weil er war in die ägyptischen Mysterien eingeweiht, also es war ja da vor der Flucht aus Ägypten und so weiter, und er war ja hoher Würdenträger eigentlich und Vertrauter des Pharaos in Ägypten zunächst einmal. Das heißt, er hatte hellsichtige Erkenntnisse, hatte andererseits aber schon aus seiner hebräischen Abstammung heraus eine gewisse Vorreiterrolle, indem es in, wie soll ich sagen, Verstandesbegriffe zu fassen. Und es liegt jetzt das Geheimnis drinnen, dass in den Worten dieser hebräischen Sprache selber drinnen eigentlich so hineingeheimnist sind diese hellsichtig erlebten Bilder.
Die Texte von Moses sozusagen?
Von dem Eingeweihten, der als Moses bezeichnet wird, jetzt ob das alles authentisch jetzt von ihm oder ob das eine Person ist oder so, das ist jetzt eine große Preisfrage, aber es geht auf jeden Fall auf einen großen Eingeweihten zurück, und wenn man dem den Namen Moses gibt, passt es schon. Überhaupt, wenn man denkt, dass man im anthroposophischen Sinn auch von Wiedergeburt ausgeht, also von Reinkarnation, dann ist es gerade bei solchen großen Eingeweihten ja auch so, dass sie relativ oft wiederkommen zu Erdenleben und ihr Werk in gewisser Weise fortsetzen. Also mit relativ kurzen Abständen, weil das normale kosmische Maß zwischen so Reinkarnationen, sagt Steiner, liegt so um die 1000 Jahre, ist heute nicht mehr gültig. Also wir sind weit weg schon auch heute von diesem Maß. Heute sind oft nur ein paar Jahrzehnte dazwischen.
Auch bei regulären
Menschen. Auch bei regulären Menschen, ja. Und bei Eingeweihten war es aber damals oft auch schon so, dass sie eben, um hier wirklich viel und intensiv wirken zu können, dass sie eben sehr oft heruntergekommen sind. Also dass die Pausen zwischen den Inkarnationen wesentlich kürzer sind.
Es ist gerade der richtige Zeitpunkt zu fragen, wieso, weil das interessiert mich noch.
Ja, naja, es hat was zu tun, dass wir in einer sehr entscheidenden Zeit für die Erdentwicklung drinnen leben, dass, wie soll ich sagen, es ist eine gewisse Beschleunigung der ganzen Entwicklung zu bemerken. Wenn man zurückdenkt, etwa an die ägyptische Zeit, man denkt, wie die begonnen hat, so im 3., 4. Jahrtausend vor Christus, dann ist es bis fast in die griechisch-römische Zeit, ja weit hinein sogar, im Grunde die Kultur im Wesentlichen unverändert. Ich meine, es gibt ein paar Neuerungen drinnen, es gibt dazwischen den Echnaton, der besonders herausfällt, aber das ist ein kurzes Ding. Aber im Prinzip, und das meiste der ägyptischen Kultur zum Beispiel ist schon am Anfang da. Die Pyramiden sind schon ziemlich am Anfang. Also die ganzen grundlegenden Dinge sind am Anfang da und dann wird es halt ein bisschen verfeinert. Und sicher kommen die Geschichten dann mit den Königsgräbern und so dazu. Das ist wieder ein bisschen eine andere Variation. Aber im Großen und Ganzen sind es zwei, drei Jahrtausende zumindest, wo also relativ wenig Entwicklung drinnen ist. In vorchristlicher Zeit bei den orientalischen Völkern gab es auch immer die Zeitanschauung, diese zyklische Zeitvorstellung. Es kehrt eigentlich immer wieder in sich zurück. Es gibt zwar schon eine Bewegung, aber im Grund passiert nicht wirklich was Neues. Also man kommt eigentlich immer wieder am selben Punkt an. Das hat sich erst so etwa um die Zeitenwende und hängt auch tatsächlich dann mit dem Christusimpuls irgendwie zusammen, dass da jetzt Beschleunigung hereinkommt und dass es nicht mehr eine Wiederholung wird, sondern man könnte sagen, dass es wie eine Schneckenbewegung wird, wie so eine Spirale, also wo jetzt auch eine wesentlich schnellere Entwicklung hineinkommt. Und wir sind heute schon bei einem sehr hohen Entwicklungstempo drinnen. Das wird sich sicher noch verstärken. Und das heißt, heute kann man sagen, zählen 100 Jahre so wie früher 1000 Jahre. Oder sogar noch weniger. Weil der Punkt ist, wann steigt man zu einer neuen Inkarnation herunter, wenn man wieder neue Bedingungen findet. Weil es hat keinen Sinn, einfach dasselbe noch einmal zu wiederholen, das bringt sozusagen nichts an. Man muss grundsätzlich neue Erfahrungen machen können. Und unsere Zeit ist so schnelllebig in einer gewissen Weise, dass also sehr bald wieder solche Bedingungen da sind. Und daher also jetzt auch bei den sozusagen normalen Menschen, also ein dichter Inkarnationsfolge, daher auch jetzt, weil sich das jetzt alles so zusammenstaut, die relativ große Weltbevölkerung, die wir jetzt haben, ist ja auch eine Frage, die oft gestellt wird. Ja, wie geht denn das zu, wenn eine Reinkarnation ist, wieso gibt es jetzt auf einmal so viele Leute und früher hat es so wenig gegeben, abgesehen davon, dass es ein bisschen schwierig ist, das früher statistisch zu erfassen, aber es ist halt jetzt in unserer Zeit, dass sich viele Inkarnationen in kurzer Zeit zusammendrängen. Man muss rechnen, wenn man dieses Maß nimmt, also das kosmische Maß hernimmt von 1000 Jahren zwischen den Inkarnationen und man das vergleicht mit der Länge des Erdenlebens, rechnen wir es jetzt ganz grob mit 100 Jahren, das ist eckerweit. Sehr großzügig gerechnet. Aber was heißt denn das? Das heißt eigentlich, dass im Grund die Zeit drüben 10-mal so lang ist und es sind auch 10-mal so viele Seelen eigentlich drüben, sozusagen in der Welt zwischen Tod und neuer Geburt. Und von denen kommen aber jetzt sehr viele in sehr enger Zeitenfolge herunter, um dort diese Welt, diese Entwicklungsphase mitzumachen. Vor allem, weil jetzt eine sehr starke Phase natürlich ist, die für die Erdentwicklung oder Menschheitsentwicklung deshalb entscheidend ist, weil jetzt das Ich überhaupt erst so richtig anfangen kann, aus der Freiheit heraus tätig zu werden. So richtig langsam. Ich meine, vorher waren es einzelne Vorreiter, aber es war viel mehr noch, selbst im 20. Jahrhundert noch, sehr viel mehr Kollektives. Und das Kollektiv, es ist immer noch Gruppenseele irgendwo, es ist noch nicht so das freie Individuum. Aber jetzt, also seit der Jahrtausendwende, nimmt das also massiv eigentlich zu. Die Chance dazu, die Möglichkeit dazu, sagen wir mal so, ob es die Menschen ergreifen oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Es gibt da natürlich genug, die es eigentlich verweigern und die diese Verantwortung nicht auf sich nehmen wollen, sondern die lieber haben wollen, naja, so hat man es immer gemacht und sagt es mir eigentlich, wie es tun soll, und man fühlt sich wohl eigentlich in so einem konservativen Rahmen, so haben wir es immer gemacht und so tun wir es, als eigentlich jede Sekunde selber entscheiden zu müssen, wie tue ich es eigentlich.
Das heißt, Österreich hängt in der geistigen Entwicklung
50 Jahre hinten, oder? Wie sagt die Politiker, kein Kommentar? Ja, also Vorreiter sind wir nicht unbedingt. Das ist schon richtig. Ich meine, die positive Seite davon ist, dass wir nicht bei jedem Blödsinn immer der Vorreiter sind. Das mildert wieder was, also... Wir lassen uns wieder ein bisschen Zeit immer.
Wer sind die Vorreiter sozusagen?
Wer sind geistige Vorreiter? Naja, ich würde sagen, man kann es heute auch gar nicht mehr nach Nationen gliedern, sondern es sind wirklich einzelne Individuen, die halt natürlich weit vorausgehen und andere nach. Also ich würde es gar nicht auf irgendeine Nation jetzt einengen. Das hat eigentlich
schon irgendwie so... Bis auf den Westen blicken sozusagen.
Ja, natürlich. Also wobei dort natürlich viel halt in die äußere Entwicklung hineingeht. Und es dort einmal also probiert, das von dem her ist es sicher eine Vorreiterrolle. Und das ist ja das Interessante auch, dass gerade Amerika drüben, also gibt es relativ viele Leute, die bereits wieder irgendwelche hellsichtigen Einsichten haben. Meistens aber zu wenig Kenntnisse, was damit anzufangen. Das ist die Problematik dann oft. Und dann rennen sie halt zum Psychiater und alles Mögliche, weil ihnen das eigenartig vorkommt. Und reden nicht so gern darüber, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir in einer Phase drinnen sind, wo sich bereits der Ätherleib wieder etwas zu lockern beginnt vom physischen Leib. Also das hat begonnen, also so Ende der atlantischen Zeit, also Eiszeit, wenn man so will, 7.000, 8.000 vor Christus oder so, dass der Ätherleib wirklich ziemlich deckungsgleich wurde mit dem physischen Leib und voll also absorbiert wurde dadurch. Dadurch hat man verloren die Beziehung zur Ätherwelt draußen. Ein starker Schub war dann eh noch in der kurz vor Beginn der ägyptischen Zeit, interessanterweise. Ja, also so etwa 3000, naja, Kali Yuga, das finstere Zeitalter hat was damit zu tun, das ist also 3101 vor Christus. Kali Yuga, das finstere Zeitalter, heißt, dass in weiten Teilen der Menschheit die Hellsichtigkeit verschwunden ist, und zwar ziemlich schlagartig. Also Steiner schildert das irgendwo in Vorträgen ganz dramatisch, dass das innerhalb von Wochen passiert ist. Das heißt, Menschen, die noch aus ihrer Naturanlage hellsichtige Erlebnisse hatten, das heißt also sozusagen auch bei Tag noch sowas wie Träume hatten, aber Träume, die eben etwas über die geistige Welt erzählten, dass das dann innerhalb von Wochen verschwunden ist. Bei den meisten. Nicht bei allen, aber doch bei den meisten. Das hängt im Übrigen damit auch zusammen, dass dann die Kultur einen großen Aufschwung nimmt, weil dann beginnen eigentlich die ganzen Hochkulturen. Und jetzt richtet sich die Entwicklung nach außen und man will eigentlich mit diesen äußeren Mitteln das irgendwie noch versuchen nachzubilden, festzuhalten, so viel man noch bewahrt hat, irgendwo da jetzt hineinzubauen. In die Welt vorher brauchte man das nicht, weil dann brauche ich nur ein Bewusstsein, ein bisschen mich öffnen dafür und ich habe die Erlebnisse. Und jetzt war das weg und man musste sozusagen Denkmäler dafür errichten, wenn man so will. Das sind eigentlich diese ganzen großen Bauten, die waren ja nicht als Wohnhäuser oder so gedacht, sondern eigentlich als Denkmäler im wahrsten Sinne des Wortes. Und Es hat sich dann natürlich noch einiges bis in spätere Zeit gehalten und vor allem es begann dann also so systematisch eigentlich die Pflege eines Einweihungsweges. Das heißt, für besonders ausgewählte Menschen einen Weg zu bahnen, wie sie durch Schulung wieder zu dieser Hellsichtigkeit kommen können, die von Natur aus erloschen ist oder weitgehend erloschen ist, wie man das also durch Schulung wieder hervorlocken kann. Also Mischung aus Schulung und karmischer Veranlagung, das heißt, was bringt man sich aus früheren Erdenleben mit, plus körperlicher Veranlagung, das waren alles Faktoren, die zusammenspielen mussten, weil das alte Hellsehen durchaus auch stark mit den körperlichen Kräften zu tun hatte. Also hatte einen anderen Charakter, als wenn man es heute wieder herausholt. Und eben Moses war so einer, der starke Kräfte hatte. Steiner schildert, dass er in einer früheren Inkarnation ein Schüler des großen, eingeweihten Zarathustra war. Wobei Zarathustra jetzt nicht unbedingt der ist, der historisch überliefert ist aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert, sondern das ist wenn, also eine spätere Inkarnation dieses Zarathustra. Aber Steiner verlegt den Ur-Zarathustra in die sogenannte urpersische Zeit. Das ist also die Epoche noch vor der ägyptischen Zeit. Da gibt es noch nicht so viel äußere Kultur, da ist die äußere Kultur noch relativ primitiv. Das ist die Zeit, also wo Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit entstanden ist. Also das heißt, wo die Kultur eigentlich mit der Agrikultur beginnt, so richtig. Das ist das Zeitalter. Und da war nach Steiner dieser große eingeweihte Zarathustra tätig. Und der hatte Schüler, und einer dieser Schüler war der dann später als Moses wiedergeboren wurde. Und nicht nur das, er bekam etwas von den Kräften des Ätherleibes des Zarathustra. Muss man auch dazu sagen, bei großen Eingeweihten, die also schon sehr stark an ihren Leibeshüllen gearbeitet haben, also was sind die Leibeshüllen? Der Astralleib, also der Seelenleib sozusagen, der Ätherleib, die Lebenskräfte und als letztes der physische Leib, der ist am schwersten zu bearbeiten. Aber bei so hohen Eingeweihten, die haben also zumindest schon sehr stark an ihrem Astralleib gearbeitet und den vergeistigt, wenn man so will. Das heißt, ganz unter die Herrschaft des Ich gebracht oder unter die Herrschaft des Geistigen, sagen wir es allgemeiner so, und auch den Ätherleib. Und wenn das der Fall ist, dann löst sich nach dem Tod so ein Ätherleib oder so ein Astralleib nicht auf, sondern er bleibt in gewisser Weise erhalten. Oder zumindest so als Art Musterbild vorhanden. Und dieser Ätherleib des Zarathustra wurde dem Moses, als er sich halt zur Geburt anschickte, als Ätherleib verliehen oder zumindest dem Ätherleib einverwoben, sagen wir es einmal so. Also, und gerade in dem Ätherleib sitzen aber, das wird die Putzfrau wahrscheinlich sein. Geister zum Haus, ne? Der Ätherleib ist ja auch, hängt ja zusammen mit den allen Phänomenen der Zeit. Das Ätherische, die Bildekräfte haben sehr viel zu tun mit dem Zeitgeschehen. Also bei uns sitzt zum Beispiel das Gedächtnis eigentlich im Ätherleib. Also der Ätherleib ist der eigentliche Träger des Gedächtnisses. Daher zum Beispiel nach dem Tod, wenn der Ätherleib aus dem physischen Leib entlassen wird, ist das Erste, was aufleuchtet, eine umfassende Schau auf das vergangene Erdenleben, weil das da alles drinnen steht. Weil wir haben eine minutiöse Erinnerung an unser ganzes Erdenleben, tragen wir in uns, wir schaffen es nur nicht, das während des Lebens heraufzuholen. Das sitzt also ganz tief unten. Aber es ist sozusagen gefangen durch den physischen Leib.
Aber Was nicht heißt, dass man als reines Geistwesen keine Erinnerung hätte, oder?
Richtig. Es wird dann anders, nämlich weil wenn der Ätherleib, also dieses Lebenspanorama löst sich mit dem Ätherleib, also normalerweise noch so etwa 3 Tagen nach dem Tod auf, ungefähr. Und dann wird es der Ätherwelt einverwoben. Dadurch gehen einmal diese Kräfte in die Welt hinaus und sind in der Welt auch tätig dann. Also das heißt, das hat dann zum Beispiel auch einen Einfluss bis ins Naturgeschehen hinein. Jetzt nicht gleich an Gewaltigen vielleicht, aber doch, es sind also die Dinge, die auf Sicht gesehen mitwirken, dass auch die Natur draußen sich ändert. Also da wirkt der Mensch durchaus mit. Aber der Mensch erlangt die Fähigkeit, in dieser Ätherwelt selber diese Erinnerungen zu lesen. Weil dort sind sie drinnen und er findet sozusagen seine zugehörigen Erinnerungen als sogar am leichtesten. Als Geisteswesen, richtig.
Akasha-Chronik, oder?
Akasha-Chronik ist das letztlich, richtig. Richtig, dort geht es letztlich hinein und nach dem Tod können wir dort dann mit der Zeit zumindest lernen, wir darin zu lesen. Also es gibt ja dann so Schwankungen natürlich auch im Bewusstsein nach dem Tod. Es gibt also Phasen, wo man relativ dämmerhaftes Bewusstsein hat und dann wieder wacher ist und dann, wo man mehr eben auf sein eigenes Erdenleben zurückschaut, aber dann wieder mehr hingegeben ist den ganzen geistigen Wesen, die um einen herum sind. Also das ist sehr differenziert. Also da gibt es auf jeden Fall sehr wechselhafte Zustände auch. Aber die Erinnerung ist nicht weg und im Gegenteil, wenn man einen Einweihungsweg geht und so weit ist, dass man mal zum Beispiel in frühere Inkarnationen zurückblicken kann, dann passiert das letztlich ja auch auf dem Weg. Also. Aber das heißt, es macht normalerweise nichts, also wenn der Ätherleib zerstreut wird in der Ätherwelt. Es ist eben nur so, dass in speziellen Fällen, wenn ein Ätherleib so besonders hoher Qualität vorhanden ist, dann wird eben aus der geistigen Welt heraus dafür gesorgt, dass der bewahrt bleibt und unter Umständen anderen Menschen dienstbar sein kann dadurch. Einfach weil natürlich eine wahnsinnig hohe geistige Entwicklung dazu gehört, so einen reinen Ätherleib auszubilden. Und der Moses hätte sich so einen reinen Ätherleib nicht selber schon aufbauen können. Also so weit war seine Reife noch nicht. Aber obwohl er auch schon natürlich ein sehr fortgeschrittener Eingeweihter war, aber eben lange nicht so weit wie der Zarathustra. Also auf die Art ist es möglich, gute Inkarnationsbedingungen zu schaffen. Das ist sogar in unserer heutigen Zeit, also wird das immer wichtiger, weil im Zuge der Menschheitsentwicklung natürlich auch sehr viel zerstörerische Kräfte auch in die Ätherwelt, in die Astralwelt und so weiter übergegangen sind, weil wir Menschen halt auch viele Fehler gemacht haben, das heißt den Widersachermächten dadurch Räume eröffnet haben und dadurch ist vieles an ätherischer, astralischer Substanz gerade im Umfeld der Erde ziemlich verdunkelt, sagen wir es einmal so, und ziemlich zerstört. Und wenn wir uns inkarnieren, bleibt uns aber zunächst einmal nichts anderes übrig, als aus der Sphäre die Seelensubstanz, die Äthersubstanz zu nehmen. Und da müsste ich so weit entwickelt schon sein, dass ich mir aus dem Nichts heraus Seelisches, Ätherisches erschaffen könnte. Dann könnte man einen Ätherleib erschaffen, der makellos ist. Dann könnte man einen Astralleib erschaffen, der makellos ist, nämlich bis in die Seelensubstanz hinein. Also da bin ich dann nicht angewiesen auf das, was vorhanden ist, sondern dann schaffe ich wirklich im Grunde aus dem Nichts etwas, so wie es ja ursprünglich einmal entstanden ist. Aber da gehört ein hoher Entwicklungsgrad dazu. So Leute wie der Zarathustra haben bis zu einem gewissen Grad genau dieses Niveau erreicht, dass sie eigentlich aus dem Nichts heraus einen Ätherleib oder einen Astralleib erschaffen können. Was sie dann als Ätherleib an sich tragen, ist eben dann natürlich äußerst wertvoll und das können sie sozusagen weitergeben in gewisser Weise. Das wird also aufbewahrt in der geistigen Welt. Und Bitte.
Diese Qualität, die bei uns dann einmal wichtiger wird, sagst
du? Die wird immer wichtiger, eben weil sonst die Inkarnationsbedingungen immer, immer schlechter werden. Also man muss sich vorstellen, jetzt als Mensch geht es einmal darum, primär einmal das Ich weiterzuentwickeln, also die Individualität, das ist die schöpferische Quelle. Und von der aus jetzt umzuarbeiten, den Seelenleib, also das Astralische, das Ätherische, ja sogar bis ins Physische irgendwann hineinzuarbeiten. Nur die Aufgabe wird immer schwerer, wenn das Astralische, das Ätherische, das ich bekomme, von sozusagen unter Anführungszeichen minderer Qualität ist. Dann sind Menschen, die nicht ohnehin schon sehr stark in ihrem Ich sind, natürlich haben es wahnsinnig schwer. Und das heißt, es wird in Zukunft immer wichtiger sein, dass Menschen da sind, die zumindest vielleicht nicht einen ganzen Astralleib und einen ganzen Ätherleib aus dem Nichts schaffen können, aber doch zumindest wirklich neue, frische Kräfte da hineinbringen können, um dadurch auch in der Folge anderen Menschen bessere Inkarnationsbedingungen zu geben. Das wird immer wichtiger, weil namentlich jetzt in unserer Zeit durch die arimanischen Kräfte, die halt jetzt besonders stark sind, also diese satanischen Kräfte, wenn man so will, diese tötenden Kräfte, die immer mehr im Zunehmen sind, die zerstören da wahnsinnig viel und verfinstern sehr viel. Also der Angra Manio ist ja der Geist der Finsternis sozusagen. Und das wird nicht weniger werden. Aber eben gerade jetzt wirklich, ich sage mal wirklich in unseren Tagen, also spätestens seit der Jahrtausendwende und sogar jetzt in den letzten 2, 3 Jahren noch stärker, ist zu spüren, dass die Chancen, also wirklich aus dem Ich der substanziell zumindest in die Seelenwelt hinein Neues zu schaffen, dass diese Möglichkeiten gewaltig gewachsen sind. Ich meine, das äußere Spiegelbild davon ist eben halt wirklich, dass die arimanischen Kräfte auch gewaltig zugelegt haben. Also so im äußeren Weltgetriebe sind die immens stärker geworden. Ich meine, ich erinnere an das 1998 war da, bevor dieses Jahr da war, hat man in den anthroposophischen Zeitschriften immer viel davon gelesen, weil das ist dreimal die 666, die Zahl des Tieres. Und der Johannes in der Apokalypse spricht und da sind also immer sehr dramatische Ereignisse und man hat sich halt ausgemalt, was dann alles 1998 passieren wird. Äußerlich ist gar nicht so viel passiert. Der Punkt ist, im Geistigen ist sehr viel passiert. Nämlich ein gewaltiger Schub in der Arimanisierung der Welt. Also das heißt, in dem Bestreben, das ganze Weltgetriebe wirklich zu einer großen Maschinerie zu machen. Im Sozialen, im Berufsleben, in allen Dingen. Sicher auch mit Hilfe der Technik, wobei ich nie über die Technik schimpfe. Es ist halt der Gegenpol. Aber das nimmt zu, das ganze Kontrollwesen und alles das, was eher heute dauernd in den Schlagzeilen ist, das hängt schon sehr stark mit diesen Dingen zusammen. Aber das ist nur der Schatten davon, dass eben auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit für das individuelle Ich gewaltig steigt. Und jeder Mensch muss sich halt dann irgendwann entscheiden, ob er lieber einsteigt in diese arimanische Maschinerie, die in gewisser Weise bequemer ist. Weil ich muss nicht selber entscheiden und selber denken im Grunde, sondern ich bin in einem System drinnen, das mich bis zu einem gewissen Grad trägt, wenn ich es halt schaffe, da als gut geöltes Rädchen drinnen zu laufen in der Maschinerie. Und oder nur ist es halt eine gut geölte Maschinerie, die, wenn sie alleine in Tätigkeit ist, zwar immer mehr Fahrt aufnimmt, aber abwärts irgendwo. Und abwärts deswegen, weil das rein arimanische eben das schöpferisch-geistige ausschließt im Grunde. Also das ist ja das große Problem des Ariman überhaupt. Er hat eine unheimliche Intelligenz oder diese arimanischen Wesenheiten. Und er kann damit unheimlich inspirierend auf die Menschen wirken, zu allen diesen Dingen, die solche mechanisch, elektrisch, elektronischen Erfindungen sind in diesen Dingen, aber es ist eigentlich nichts Schöpferisches drinnen. Auch selbst wenn es manchmal so erscheint, also in der ganzen Technik. Es gibt natürlich immer wieder mal neue Einschläge schon drinnen, aber das meiste besteht in Kombinationen, in immer wieder erstaunlichen neuen Kombinationen desselben Grundprinzips. Da werden alle Variationen durchgespielt. Das ist aber noch nicht eigentlich schöpferisch. Das ist nur ein Durchspielen aller Möglichkeiten von etwas, was bereits im Geiste fertig ist.
Für Medium, oder?
Ja.
Man nutzen kann.
Ja, genau. Genau. Und das ist auch der Grund, warum der Ahriman aber den Menschen in sein Reich bringen will, weil der Mensch mit seinem Ich aber den Zugang zu dem Schöpferischen hat. Und daher versucht er den Menschen so immer so in sein Reich irgendwo hineinzuziehen, aber so gleichzeitig, dass der Mensch noch den Zugang zum Schöpferischen irgendwo behält. Und weil das ist die einzige Möglichkeit, mit der er sein Reich wirklich qualitativ ausweiten könnte. Und sonst kann er halt alle Kombinationsmöglichkeiten durchspielen. Und nur für den Menschen wird, wenn das Ich dann wirklich letztlich verschluckt wird von dem arimanischen Reich, dann wird es letztlich ausgelöscht im Grunde. Weil dann verliert es den Zugang irgendwann zum Schöpferischen. Weil die arimanische Welt als solche ist eben eine tote Welt. Die ist nicht schöpferisch. Die ist faszinierend durch ihre Kombinationsmöglichkeiten, aber der Mensch ist mehr als nur sozusagen diese Wundermaschine, die halt immer neue Kombinationen hervorbringt. Und da ist jetzt so, ich möchte fast sagen, so eine Weichenstellung jetzt in unserer Zeit drinnen. Ich meine, es wird sicher ein nicht unbeträchtlicher Teil der Menschheit einmal zumindest längere Zeit auf dieser arimanischen Schiene fahren. Da braucht man gar keine Illusion hingeben. Und sie werden auch froh sein dabei und glücklich sein, weil es wird eine längere Zeit recht gut funktionieren.
Weil es kennt ihr doch schon jetzt, oder? Ich meine, kann man sagen, dass das alemannische Zusammenhang mit dem Egoismus in einer gewissen Weise, oder kann man das so nicht sagen?
Schon. Ja, ich meine, es kommt dazu, es sind natürlich die luziferischen Kräfte auch da, also das ist der Gegenpol. Das Luziferische ist das Verführerische, das ist das, was so die Selbstherrlichkeit eingibt, wie toll bin ich, Künstler neigen sehr dazu. Die moderne Technik zum Beispiel, ich sage immer, da spielen die beiden wunderbar zusammen, brauchen nicht so einen Fernseher hernehmen, das, was da flimmert über den Bildschirm, ist rein luziferisch. Die wunderbaren schönen Bütteln und alle hängen es mit solchen Augen dran, und besonders wenn die Werbung ist, dass die Begierden schön gelockt werden, das ist voll luziferisch. Aber was macht es möglich? Die arimanische Technik im Hintergrund. Also durch die funktioniert das Ganze. Und das heißt, wenn der Mensch dem arimanischen verfällt, dann hat er auf der anderen Seite genauer das Luziferische, und das hängt da dann sehr, fördert auch sehr stark den Egoismus auch. Also das, weil wo das immer ich nur und ich, das hat ja mit dem wirklichen Ich nichts zu tun, sondern mit dem Ego eben, und da steckt auch der Luzifer sehr stark dahinter. Also im Grunde sind sie heute irgendwo immer im Bunde oder arbeiten Hand in Hand, Luzifer und Ahriman. Und das ist oft verteufelt schwer, das auseinanderzuhalten, welcher ist es jetzt? Welcher steckt jetzt dahinter? Also meistens sind beide irgendwo beteiligt heute.
Und ist es formulierbar, was wäre, wenn man stecken bleibt, sozusagen, als Welt?
Naja.
Weltensystem?
Wenn man als Weltensystem stecken bleibt, dann würde, aber es gibt noch lange, lange Zeit, die Möglichkeit auszusteigen, aber irgendwann würde sich das halt aus der normalen Entwicklungslinie, die vorgesehen ist für den Menschen, dass nämlich der Mensch aufsteigt zu einem schöpferischen Wesen in einer noch viel größeren Dimension, das heißt irgendwann einmal, aber sehr, sehr weit weg, sogar weltschöpferisch zu werden, der Weg wäre dann für den Menschen abgeschnitten im Grunde. Das heißt, er würde dann mit dieser arimanischen Welt mitgehen, die ausscheidet, Steiner nennt es dann manchmal die achte Sphäre, achte Sphäre deswegen, weil er spricht öfters, dass es so 7 planetarische Entwicklungsstufen gibt und das ist eben was abseits ist, das ist die 8., das scheidet aus. Und das würde sozusagen einen eigenen Kosmos, wenn man so will, eine eigene Weltentwicklung bilden, die aber in Wahrheit keine wirkliche Entwicklung ist, sondern eben im Grunde in dieser gigantischen Durchspielen von Möglichkeiten sich erschöpft irgendwo drinnen. Und das heißt, wo das ganze Menschenwesen diesen wirklich kreativ-schöpferischen Ich-Funken im Grunde verliert, zwar ein Wesen mit gewaltiger Intelligenz ist, der innerhalb einer riesigen Weltmaschinerie tätig ist, wenn man sich das jetzt nicht so äußerlich mit Zahnradeln so vorstellen darf, aber nämlich vor allem, was geistig so funktioniert, also nur logisch ableitend, kombinierend, alles was berechenbar ist sozusagen. Die arimanische Welt ist im Grunde eine vollkommen berechenbare. Das ist ihr Geheimnis. Und sie lotet eben alles, was an Rechenmöglichkeiten da drinnen ist, wird ausgelotet. Und in dem erschöpft sie sich aber. Aber das ist dann natürlich auch vor allem eine Welt, wo aber das Seelische zugrunde geht. Es geht nicht nur das Ich dann irgendwann zugrunde, sondern auch das Seelische. Also dieses Sympathie damit haben, Antipathie zu was haben, was zu empfinden dabei, etwas als schön zu empfinden, etwas als hässlich zu empfinden, Freude zu empfinden, das wird in der arimanischen Welt eigentlich langsam alles ausgeschieden. Es ist eben wie ein Uhrwerk, das läuft, das seinen Zweck darin erfüllt, wie ein geöltes Uhrwerk zu laufen. Ohne Mitleid los, ohne Freude, ohne Leid. Was manche Menschen durchaus anzieht, dann, wenn sozusagen das Verlockende dran ist, sozusagen, dass auch das Leid nämlich ausgeschieden ist. Und der Preis ist halt Freude, gibt es halt dann auch keine. Es ist gleichgültig, es gibt keine Begeisterung, nichts im Grunde drinnen. Das ist das Schicksal Arimans und im Endeffekt, wenn man nämlich dahinter schaut, ist es dann nämlich erst recht in Wahrheit Schmerz.
Für den Ariman,
ja. Das schaut nur an der Oberfläche so aus, als wäre das so Ding, aber in Wahrheit ist es dahinter kristallisierter Schmerz. Und das würde dann mit der Zeit durchbrechen. Der Ariman spürt den. Oder die arimanischen Wesen, oder die höheren arimanischen Wesen spüren das. Die unteren Chargen sozusagen spüren nur das, dass es eigentlich so völlig gleichgültig dahin läuft. Berechenbar. Die tiefere Erfahrungen haben, spüren, dass eigentlich dahinter absoluter Schmerz steckt. Und in das würde dann der Mensch auch immer mehr hineinfallen. Also das heißt, irgendwann wird er auch dieses Schmerzerlebnis immer stärker spüren.
Naja, es soll ja so sein, dass bis zur Ebene vom Arimanischen halt drauf noch die karmischen Gesetze gelten.
Ja.
Das heißt, natürlich haben die Menschen und die arimanischen Kräfte ein ganz großes karmisches Ungleichgewicht.
Ja, richtig. Richtig.
Was mir eigentlich so erscheint, als wäre damit noch lange jetzt das Ende der Geschichte geschrieben, sollte jetzt wir in diese 8. Sphäre eintreten.
Ja, ja.
Und im Buch über die soziale Dreigliederung schreibt Steiner, ich weiß nicht, ob das nur für die soziale Dreigliederung oder für soziale Systeme gilt, aber dass der Mensch nie eine gewisse Beziehung zum Geistigen verlieren wird.
Ja, so ist es, ja. So ist es. Ich meine, der Ariman rechnet damit oder hofft darauf, dass ihm irgendwann gelingt, den Menschen hineinzuziehen, aber es wird nicht wirklich gelingen.
Naja, weil die wirkliche Herausforderung ist ja dann auf der nächsten Stufe, eigentlich auf der surischen Stufe.
Sozusagen, ja, oder? Ja.
Und da fangen ja an, dann diese karmischen Gesetze nicht mehr zu greifen.
Richtig, richtig. Gewesen. Richtig,
ja. Wenn Sie das dann verstehen, weil dann wieder die 8. Sphäre auf einer anderen Ebene Wirklichkeit, oder?
Ja, richtig, ja. Das Arimanische ist jetzt sozusagen der Wegbereiter, bereitet das vor irgendwie oder bereitet den Boden. Und das ist halt jetzt in unserer Zeit besonders stark da, das ist also als eine Strömung. Aber offensichtlich wirklich die notwendige, das notwendige Gegenbild zu dem, dass eben ungeahnte Möglichkeiten, schöpferische Möglichkeiten aus dem Ich da sind jetzt. Wirklich jetzt. Ich meine, die früher nur bei ganz einzelnen, wenigen Menschen da sind, dass sie jetzt in einer durchaus auf einer breiteren Basis herauskommen können. Die Menschen müssen sich dessen nur bewusst werden oder den Mut auffinden, sich auf das eigene Ich zu stellen. Ich meine, nicht alles, was irgendwo rebelliert oder so, ist nämlich das. Das ist auch der Punkt. Ich meine, vieles erscheint so, ja, ich schaue da dagegen und dort dagegen, aber eigentlich ist es auch ein Massenphänomen. Das ist noch nicht das Individuelle. Also da muss man auch noch unterscheiden. Aber es sind jetzt trotzdem ungeahnte Möglichkeiten da, die noch vor 10 Jahren nicht da waren. Und also das heißt überhaupt kein Grund, irgendwie hoffnungslos da jetzt zu sein oder Dinge. Ich meine, es ist sicher eine schwierige Zeit und eine Zeit mit Herausforderungen, aber eine Zeit mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass so viele Menschen sich jetzt in unsere Zeit herein inkarnieren und da unbedingt dabei sein wollen. Wenn man denkt, also wie noch in der Schule war, hat es noch geheißen, es gibt 4 Milliarden Menschen, jetzt sind wir schon über 7 Milliarden. Ich meine, was ist die Spanne? Gut, ich bin schon ein bisschen lang aus der Schule draußen, aber trotzdem, menschheitlich gesehen, ist das ein Klacks eigentlich. Und das ist fast eine Verdoppelung, das ist doch gigantisch. Also was da jetzt alles unbedingt an unserer Zeit teilnehmen will, das wird nicht ewig so weitergehen. Ich meine, es wird auch wieder Änderungen geben, aber wir leben in einer Zeit drinnen, die wirklich viele Chancen bietet. Und das gehört halt Mut dazu, sie auch nämlich vor sich selber mal ja wirklich sie zum Geistigen zu bekennen. Weil man darf zwar heute im Grunde über alles reden, aber auch wieder nicht. Manchmal denke ich mal, über Sex and Crime und so darfst du alles reden, aber wenn du über das Geistige redest und das ernst auch noch meinst, nicht nur so ein bisschen halt esoterisch schweben, sondern wenn du das ernst meinst und das vielleicht in der Lebenspraxis irgendwo umsetzen willst, sprich in einer Schule oder gar im sozialen Leben oder irgendwo, dann wirst du so als Spinner gebrandmarkt, als gefährlicher Spinner oder was, sehr, sehr schnell. Sehr schnell. Und daher, wenn man das macht, muss man es auch wirklich so machen, dass es Hand und Fuß hat. Daher Geisteswissenschaft. Da muss es wirklich mit der Gründlichkeit sein. Nicht nur ein bisschen, ich habe jetzt eine Eingebung gehabt und wie die Zukunft sein wird, das ist zu wenig. Sondern ich muss ganz konkret also Schritte angeben können, wie dass das nachvollziehbar ist. Auch für jemanden, der eben nicht hellsichtig ist oder nicht Inspirationen bewusster Natur hat. Ich meine, unbewusst haben wir es eh alle, aber es halt herauszuholen. Aber es so hinüberzubringen, dass Menschen es nachvollziehen können. Ich meine, sicher müssen die auch willig irgendwo dazu sein, zuzuhören. Ist schon klar, man kann niemanden zwingen dazu. Aber die Verpflichtung besteht darin, wenn man über das Geistige spricht, da in der Klarheit darüber zu sprechen. Und nicht irgendwie mystisch, geheimnisvoll irgendwie tun, ich bin der große Eingeweihte und ich weiß Dinge, wo du nichts weißt davon und du wirst schon sehen, das ist Schmafu. Also.
Ja, Eitelkeit.
Ja.
Ist das Luzifers Werk?
Ja.
Und wenn ja,
ja.
Wie bekämpft ein Mensch die Eitelkeit am besten?
Naja, also man muss sie erstens einmal ganz wichtig immer wieder sagen, es ist nicht wichtig, ob jetzt irgendein geistiger Gedanke, geistiger Impuls, sei es im Künstlerischen, im Geisteswissenschaftlichen, wo auch immer, ob der durch mich in die Welt kommt oder durch wen anderen. Da muss ich sehr darauf aufpassen, dass ich sage, ja, ich will es so gut als möglich machen, ich will meine ganzen Kräfte einsetzen, aber ich muss ganz das also weghalten, toll, wie toll, dass ich das gemacht habe. Es ist ganz uninteressant, ob ich das gemacht habe oder ob es wer anderer gemacht hat. Ist wahnsinnig schwer. Ich meine, sieht man auch unter den Anthroposophen ist das ja nicht immer so. Da gibt es ja auch oft so Streitereien. Jeder glaubt, er hat die größere Einsicht und weiß alles besser. Und, Und es kommt sehr leicht, also gerade nämlich das, wenn man sich mit dem Geistigen beschäftigt, sind namentlich die luziferischen Versuchungen auch sehr, sehr stark. Weil Luzifer hebt uns halt so ein bisschen heraus und alles, was wir nicht schon hier ganz stark gefestigt haben an Charakterkräften, an sozusagen sich fünfmal zu prüfen, ist das wirklich so selbstlos, wie es tust, oder ist nicht doch die eigene Eitelkeit? Weil reden kann man ja leicht. Ja, ich tu das ja nur für die Allgemeinheit. Aber schaut, wie toll ich das für die Allgemeinheit tue. Habt ihr mich bewundert? Ja. So, das Tückische ist, dass das halt sehr oft unter der Schwelle des Bewusstseins sitzt und man sich oben also andere Gründe hin rationalisiert. Also, daher muss man sich immer sagen, es ist also ganz, ganz unwichtig, also ob es durch mich oder jemand anderen in die Welt kommt. Und ich muss daher auch den anderen, wenn sie etwas sagen, das vielleicht auch ganz anders sagen, als ich es sagen würde, dann nicht gleich darüber fahren, na, ich weiß das besser, ich sehe das anders, das ist falsch, was du sagst. Ich meine, es gibt schon falsche Dinge, keine Frage. Man muss unterscheiden lernen zwischen Wahrheit und Unwahrheit oder zwischen Irrtum und dem Wahren. Aber man darf da nicht zu schnell sein. Nur weil ein anderer Mensch die Dinge vielleicht von einer ganz anderen Seite ansieht und daher vielleicht etwas fast Gegenteiliges schildert, muss das noch nicht heißen, dass das falsch ist. Weil die Wirklichkeit ist eben sehr viel vieldimensionaler als unsere lineare Logik. Wir können halt einmal ein Ding zunächst von einer Seite ansehen. Und wenn ich es von der schildere, schaut so und so aus und ich beschreibe das. Der andere beschreibt es von oben gesehen und es schaut völlig anders aus. Und dann muss ich zumindest mal so weit sein, sagen, ich versuche einmal, mich auf den seinen Standpunkt zu stellen und versuche aus seiner Perspektive das anzuschauen. Die sind eben halt andere als meine und dann kann ich nachher sagen, aha, ja, aus seiner Perspektive hat er eigentlich auch recht, aber für mich als Individuum ist der andere Blickpunkt der fruchtbarere vielleicht. Das heißt, wenn ich aus dieser Anschauung heraus, das in Daten umsetzen, wie wir eben von meinem Punkt vielleicht den Weg ausgehen. Aber ich muss genug Beweglichkeit haben, herumgehen zu können, zu sagen, ja, aber du hast auch recht, wenn es das du machst, wirst du das anders machen müssen. Daher, wahnsinnig wichtig die Tugend, weiß nicht, wenn man sozusagen Schüler hat oder Nachfolger oder irgendwie nicht zu erwarten, ihr müsst das jetzt genauso machen wie ich. Ich kann euch meines als Beispiel vorgeben, macht damit, wie ihr glaubt. Dann muss man irgendwann loslassen können und zu sagen, ich habe Vertrauen zu euch, ihr müsst das anders machen. Und selbst wenn ich sage, Gottes Willen, in welche Richtung geht denn der? Ja, aber er hat das Recht, einen anderen Weg zu gehen. Zum Beispiel im Künstlerischen ist das ganz wichtig. Künstlerischen ist das ganz wichtig. Man macht so schwer heutzutage. Ein Künstler, weiß ich nicht, ein Schauspieler oder ein Sänger oder was, wenn der erwartet, seine Schüler müssen alle genauso werden wie er, dann nehme ich ihnen die Individualität. Da kann das noch technisch so gut und toll werden und das ist vielleicht, die Kritiker sind sogar begeistert und trotzdem ist es nicht er. Er muss eigentlich seinen eigenen Weg irgendwann finden. Und das muss ein Lehrer verkraften können. Zu sagen, gut, jetzt bringe ich dir die ganze Zeit Klassik bei und der macht jetzt was anderes. Der spielt jetzt auf Negertrommeln. Und vielleicht genial. Kann ja sein. Und ich sage, Gottes Willen, was ist da rausgekommen?
Da wird der Anthroposophie Probleme haben, also mitunter.
Ja, natürlich. Natürlich.
Patriarchalisches haftet im Ganzen.
Ja, natürlich, natürlich. Und das hat eigentlich keinen Platz drinnen. Sollte jedenfalls keinen haben. Also das ist das Schlimme drinnen. Ich meine, es ist in der Anthroposophie sehr vieles hat dann so verstandesmäßig einzementiert worden und das ist der Tod der Anthroposophie in Wahrheit. Ich meine, das ist so ein tragisches Schicksal irgendwo, dass natürlich gerade Widersacherkräfte dort, wo eine starke geistige Entwicklung an sich da ist, aber dort auch sehr stark ansetzen. Und gerade bei der Anthroposophie sind sehr viele arimanische Kräfte, die natürlich sich da eingeschlichen haben, auch in die Denkweise. Das, aber das ist nicht die wirkliche Anthroposophie, aber es ist in der ganzen Struktur irgendwo drinnen, auch in der Gesellschaft. Ich meine, das nutzt nichts, das ist einfach so. Und es ist aber jetzt die Chance, langsam da über das drüber zu kommen. Und es gibt ja schon tolle anthroposophische Initiativen, die halt meistens dann irgendwo so ein bisschen abseits und separiert sind, wo eigentlich ein ganz freier Geist herrscht. Und das ist eigentlich das Richtige im Grunde. Es wäre nur schade, wenn dann die Gesellschaft als solches, die anthroposophische, zerbrechen würde darunter. Ich meine, wenn sie sich nicht ändern kann, dann muss sie zerbrechen irgendwann. Aber sie müsste eigentlich was total Lebendiges werden, total undogmatisch vor allem. Also Dogmatik und Anthroposophie, das schließt sich in Wahrheit aus. In der Praxis schaut es oft nicht so aus und hat in der Vergangenheit schon gar nicht so ausgeschaut. Aber in Wahrheit heißt es, Anthroposophie ist etwas, wo ich individuell irgendwas aus dem Geistigen hereinholen muss, irgendein Erleben. Das muss nicht Hellsichtigkeit Großes sein, das haben wir ja gehört. Wenn ich darauf warte, dass ich jetzt der große Hellseher bin, da kann ich wahrscheinlich lang warten, aber das ist nicht so einfach. Aber irgendein Erleben muss dabei sein. Wenn es nur der Steiner hat dort gesagt und da hat er dieses gesagt und das ist wie ein Gelehrter, das herunterbete und vergleiche jetzt die Textstellen von da und dort und schließe daraus, dass dieses so sei, dann hat es mit Anthroposophie nichts zu tun, dann ist es eine Karikatur, dann ist es nicht brauchbar. Sondern ich muss den Mut haben, wirklich auch aus dem eigenen Erleben zu schöpfen, aus den eigenen Lebenserfahrungen auch und da halt einfach tiefer einzugehen. Das, wenn man sich ein bisschen ernsthaft mit Anthroposophie beschäftigt, kann man schon dazu kommen, dass solche Erlebnisse da sind, auch wenn es noch keine Hellsichtigkeit ist. Aber wo doch so weit Inspirationen zumindest drinnen sind, dass man die Dinge, die einem begegnen, irgendwie doch aus einer tieferen geistigen Erleben, beurteilen kann, irgendwo etwas empfinden kann dabei. Und wenn das auch jetzt vielleicht nicht in die höchsten Höhen hinaufreicht, das ist nicht so wichtig, aber man muss dann den Mut und das Vertrauen haben, ein bisschen zu dem zu stehen und sich auf das einzulassen. Und nicht gleich wieder erinnern, aber wo hat das der Steiner jetzt genau gesagt? Man soll dann schon, Steiner, ich lese viel, weil das andere, wie gemacht, lese ich fast jeden Tag im Schnitt einen Vortrag irgendwie, aber hauptsächlich, ja. Hauptsächlich.
Und haben wir uns schon eine E-Mail geschrieben?
Das kann sein, ja.
Mit den 35 Euro gespendet.
Ja, super, danke. Super. Perfekt.
Das ist anthroposophisch.
Genau.
Ja. Das ist zu erleben. Das wird offen. Kein anderer.
Sehr gut. Nein, aber ich meine, es muss so lebendig werden, dass, weil es gibt ja trotzdem noch so viel zu sagen, wo der Steiner nichts gesagt hat dazu. Oder was, es gibt so viele freie Felder noch dazwischen, wo ich dann selber was finden muss. Und nicht immer nur Handel halten. Sozusagen schauen. Es ist schon gut, wenn man sich immer wieder die Orientierung holt, aber ein bisschen Vertrauen zum eigenen Erleben gehört auch dazu. Aber das ist wahrscheinlich auch wirklich jetzt erst die Zeit langsam reif dazu, dass ich stark genug ist, sich das zuzutrauen. In einem breiteren Maß irgendwo. Und das ist wichtig. Genauso wie im Künstlerischen ist es genau dasselbe. Nicht immer, ja, wie haben die das gemacht? Und ich schaue mir jetzt, wenn ich ein Theaterding mache, 100.000 Vorstellungen, wie haben die das gemacht, wie haben die das gemacht? Und dann suche ich mir das Beste raus und dann lege ich eine tolle Vorstellung hin. Das mag fürs Publikum toll sein und die Kritiker sind vielleicht auch begeistert, aber was wirklich schöpferisch individuell ist, ist es nicht. Da ist man 10-mal lieber, es probiert einer selber was. Ist vielleicht alles nicht so geschliffen noch, sondern ist erst ein Keim, aber es ist was wirklich aus dem Geist herausgeholt ist, weil Geist ist letztlich was Schöpferisches. Das ist die geistige Quelle. Und da kann ich auf nichts Vorgegebenes bauen. Ich muss im Grunde die Anthroposophie täglich neu erschaffen. Steiner sagt es ja manchmal, es gibt so die Anthroposophie so oft, dass es Anthroposophen gibt. Das heißt, jeder muss eigentlich seine eigene Anthroposophie finden und trotzdem ist es immer der Blickpunkt auf dieselbe geistige Wirklichkeit. Aber halt aus einem ganz individuellen Winkel, der sich auch verändern kann. Ich kann mit Bewegen herumgehen, alles. Aber Dogmatik, das will gern der Ahriman. Beim Ahriman ist auch Schema. Du hast so, das ist der richtig und so wird es gemacht. Und links und rechts davon gibt es eigentlich im Grunde nichts. Erspart den Menschen den Stress, schöpferisch sein zu müssen. Also ich kann nachschlagen im Fahrplan, wenn fährt der Zug sozusagen. Das ja, und im Geistigen passiert das aber sehr viel. Das meiste an Universitätsausbildung ist einmal sozusagen im Fahrplan nachschlagen, wo der Zug abfährt. Das ist der Großteil. Natürlich gibt es dann immer wieder Einzelne, die dann auch wirklich schöpferisch sind, die dann wirklich etwas Neues einbringen, aber das ist der kleinere Teil drinnen. Man muss sicher alles bis zu einem gewissen Grad auch so sein, weil wenn nur schöpferisch Geistiges da ist, dann die Welt, der Entwicklungstempo, das wird man nicht aushalten. Das würde ja rasen, weil der Geist schafft ununterbrochen da gibt es schon gar nichts Stabiles mehr. Wenn nur mehr der Geist tätig ist, dann ist die äußere Schöpfung weg. Im Grunde. Weil es auflöst eigentlich. Weil alles, was da ist, in dem Moment, wo es fertig ist, ist es sozusagen schon wieder uninteressant. Dann wird es schon wieder umgeschaffen. Und das geht eigentlich im...
Wir müssten dauernd Theater spielen. Müssten wir rum und aus ist.
Genau. Genau. Ja. Nein, es ist... Also wichtig, glaube ich, diese Chance aber jetzt zu ergreifen, die sie jetzt eröffnet. Also das gilt im Anthroposophischen, das gilt aber vor allem auch im weiteren Feld. Vor allem Anthroposophie muss sie endlich einmal, nämlich wirklich Anthroposophie selbst auch mitten im Leben bewähren. Also das ist das Allerwichtigste, also so nur in einem Zirkel irgendwo zu sitzen und darüber zu reden und sie gegenseitig sozusagen das Gefühl verleihen, wie toll denn das alles ist, das ist zu wenig. Also der Prüfstein ist, wie wirkt es draußen? Namentlich im Umgang mit anderen Menschen. Also im Sozialen, das heißt im Sozialen im weitesten Sinn. Das, ich sage einmal, daran müsste man Anthroposophen am ehesten erkennen. Das würde ich mir wünschen. Also dass die Art, wie er mit anderen Menschen umgeht. Wie er offen sein kann für sie, ohne jetzt deswegen jeden Blödsinn zu tolerieren und zu sagen, ist wurscht, was für ein Blödsinn da passiert. Weil man muss schon unterscheiden können zwischen was vernünftig ist und was unvernünftig ist. Aber das hat nichts damit zu tun, wie man sich zu den Menschen verhält. Man muss andererseits einem Menschen das Recht geben, dass er seine Fehler machen kann. Dann kann ihm helfen, sie zu vermeiden vielleicht oder ihm andere Sicht zu geben, aber nie aus der Perspektive, also ich weiß jetzt alles besser. Das wissen wir nicht, alles besser. Und auch dem zu erkennen, dass man von jedem anderen unendlich viel lernen kann. Unendlich viel, von jedem Kind kann man unendlich viel lernen. Und da geht es sicher nicht um einen Intellekt jetzt, das meine ich damit nicht. Aber es steckt in anderen, in jedem Menschen steckt doch seine Individualität eigentlich ein so unglaubliches Geheimnis drinnen, also eine Quelle, aus der so überraschende Dinge kommen können, dass es ja eigentlich nichts Großartigeres geben kann, als so einer Quelle zu begegnen. und mit der einmal in Berührung zu kommen und zu sehen, was da kommt und das einfach zu nehmen in der Art, dann erkennt man irgendwo eine Spur einmal, was das Ich und was das Geistige ist. Ich meine, wir suchen den Geist überall, er sitzt überall rund um uns herum und wandert neben uns in den Straßen. Ich meine, es ist halt ganz klein, aber es ist ein Tor, das eigentlich ins höchste Geistige führt, auch wenn es ein winziges Lückerl noch ist. Aber, und da steckt sozusagen in jedem Menschen eine potenziell weltschöpferische Kraft drinnen. Also, ich meine, darum machen wir unseren Zyklus auch so, dass wir versuchen, eben diese Schöpfungsgeschichte, jetzt könnte man sagen, ja, ist das vielleicht so interessant, die Vergangenheit dazu Ding zu beleuchten, hat das nicht nur akademisches Interesse, es geht eigentlich darum, als Einbeziehung zu sehen zu unserer aktuellen Schöpferkraft, die natürlich viel kleiner ist, aber viele Prozesse, die sich da im großen Weltschöpferischen abgespielt haben, die spielen sich in uns im Kleinen ab und können sich abspielen. Das heißt, wir lernen uns in unserer Schöpferkraft auch vielleicht ein bisschen besser kennen dadurch und die anderen Menschen, die um uns herum sind. Weil jedem ist so etwas davon drinnen. Das ist nur das große Bild halt und wir sind das Kleine. Aber ein ganz eigenständiges, jeder ganz eigenständiges, jeder trägt sozusagen potenziell da die Schöpferkraft für einen eigenen Kosmos in sich. Und das ist doch unheimlich spannend, diesen unterschiedlichen Kosmen zu begegnen, sie einfach zunächst einmal aufzunehmen und wirklich zuzuwarten, einmal zu sagen, nicht gleich so, ah, das ist gescheit oder das ist blöd. Das, gerade bei schöpferischen Dingen, ich meine, bei einer Rechnung kann ich schnell sagen, das ist ein Blödsinn. Wenn man weiß macht, 4 und 4 ist 3, dann, wenn man denkt, irgendwas stimmt nicht ganz, dann kann ich es nachrechnen. Also in der arimanischen Welt habe ich es sehr leicht, zwischen sozusagen richtig und unrichtig zu unterscheiden. Beim Schöpferischen kann ich nur sehen, wie weit ist das, was er aus diesem schöpferischen Impuls heraus verwirklichen kann, wie weit gelingt es ihm eigentlich, den Impuls da hineinzutragen, das heißt, wie vollkommen wird das Werk oder nicht, das heißt, wie sehr entspricht es dem Schöpfungsimpuls, der drinnen ist. Weil ich kann sagen, ich habe eine neue Idee, wie ich Dreigliederung mache und das soziale Ding. Gut, das kann jetzt ein toller Impuls sein, aber ich muss ihn tätig umsetzen in irgendeiner Weise. Und das kann einem besser gelingen, einem schlechter gelingen. Bis jetzt ist noch nicht sehr viel gelungen davon. Also das heißt, zur Schöpferkraft gehört auch dazu, auch wirklich dann die Welt umgestalten zu können. Es nicht nur irgendwo schweben zu lassen, dass das gerade einmal aus dem Schöpfungstor da sozusagen herauslugt, sondern es systematisch herunterzubringen. Das gehört dann natürlich auch dazu. Und wie soll ich sagen, das ist auch der Weg, wie man die eigene Schöpferkraft weiterentwickelt. Weil wenn ich nur sozusagen sprühe vor Ideen und gieße sie in die Welt aus und dann, es wird aber nie was daraus, dann bleibt aber die Schöpferkraft im Grunde auf der gleichen Ebene immer stehen. Sie entwickelt sich nicht weiter, das Tor wird nicht wirklich größer. Wenn es mir gelingt, das herunterzuholen, sozusagen, es ins Leben hineinzubringen, auch umzusetzen, das heißt einmal zu konkretisieren im Seelischen, einmal, dass ich wirklich ein konkretes Bild einmal kriege, wie das gehen sollte, es dann wirklich ins Leben hineinzubringen und so weiter, dann gerade durch diese Tätigkeit wächst aber meine Schöpferkraft, das heißt, das Tor wird weiter, wo ich Schöpferisches hereinwollen kann. Nur dadurch, wenn ich nur so durch das gleiche Lückerl, da springt immer ein bisschen halt was heraus, aber dass das Tor weiter wird, dazu muss ich es herunterholen. Das ist letztlich auch der Grund, warum überhaupt so eine Schöpfung im Großen passiert. Weil auch die geistige Welt sozusagen, die Schöpfungswelt entwickelt sich in gewisser Weise weiter, gerade dadurch, weil sie eine Schöpfung hervorbringt. Wenn sie das nie täte und sozusagen die Schöpferkraft immer auf Leerlauf läuft, dann läuft es halt auf Leerlauf und bleibt immer gleich und es tut sich nichts. Aber wenn sie eine Schöpfung hervorbringt mit all den Erfahrungen, die damit gemacht werden, kommt schon beim nächsten Zyklus eine viel stärkere schöpferische Kraft, Schöpfungskraft hervor. Das ist der Sinn. Das ist auch der Sinn dieser planetarischen Entwicklungsstufen, von denen der Steiner spricht. Darum geht da was vor. Da muss ja eine ganze Welt eigentlich gebildet werden und die Erfahrungen damit gemacht werden. Dann verschwindet das alles wieder ins Geistige. Das heißt, es ist äußerlich nichts mehr da. Aber was dann als Neues herauskommt, ist einfach aus einer viel reicheren Schöpfungskraft heraus bereits gestaltet, von all den daran teilnehmenden geistigen Wesen, weil alle diese Erfahrungen gemacht haben. Und das gilt für uns auch. Also das heißt, wir müssen das Geistige, wenn wir Geisteswissenschaft betreiben, wirklich irgendwo ins Leben hineinführen und es umgestalten in irgendeiner Form aus dem. Das muss nicht jetzt was sensationell Großes immer sein. Also auch das, also die kleinen Dinge zählen sehr, sehr viel auch. Also das ist nämlich auch schon wieder fast so ein bisschen eine Eitelkeit, weil ich sage, ja, aber wen bitte, dann muss ich gleich mal in die ganze Welt ändern. Dann spüre ich das, dann sehe ich das und puh, jetzt habe ich einen Impuls gegeben. Und morgen schaut die Welt anders aus. Na, so einfach funktioniert es erstens nicht und zweitens funktioniert es eben, wenn überhaupt, nur dadurch, dass so viele, viele, viele kleine Impulse auch da sind. Und die kann jeder in sein allerengsten Umfeld machen. Und da braucht er aber jetzt nicht 100 Romane darüber schreiben, was er da alles getan hat. Also das ist oft in den einfachsten Lebensäußerungen ist das drinnen. Und da kann ich Schablonenmensch, arimanischer Schablonenmensch sein, oder ich kann schöpferisch drin sein und vielleicht gerade dadurch einen anderen Menschen irgendwo den Anstoß geben, den er gerade braucht. Wenn ich denke, in der Pädagogik oder so. Da ist es so immens wichtig, dass der Lehrer, der Pädagoge, der Heilpädagoge, wie auch immer, irgendeinen Draht findet zu dem Ich, das dort drinnen steckt. Und es irgendwie schafft, dem einen Schubs zu geben. Weil erziehen kann sich letztlich das Kind in Wahrheit ja eh nur selber, wenn sich es zum Individuum erziehen soll, nicht wahr? Nur ich muss ihm helfen dabei, Hindernisse sozusagen aus dem Weg zu räumen und nicht in gewisse Abgründe hinunterzustürzen, die auf dem Weg sind. Aber es geht bei Erziehung nicht darum, dass ich sage, liebes Kind, schau, du musst den Weg gehen, weil wir Erwachsenen wissen, wo es lang geht und das ist dein Weg. Das Kind will vielleicht einen ganz anderen Weg. Das Kind baut sich seine eigene Zukunft, nicht die wir für ihn bestimmen. Wir können ihm eigentlich nur helfen dabei, seinen Weg zu gehen. Das heißt, ich muss als Erzieher irgendeine Ahnung, eine intuitive Ahnung davon kriegen, wo der hin will. Und dann muss ich ihm helfen, dass er dort nicht links oder rechts abstürzt und schauen, was er vielleicht braucht auf dem Weg. Aber es wird in den wenigsten Fällen so sein, dass der genau meine Straße marschiert. Und das, wenn ich denke, wie unser ganzes Erziehungssystem und Bildungssystem, vor allem einmal das Öffentliche aufgebaut ist, dann ist das einfach eine vorgegebene Marschroute. Da sitzen ein paar helle Köpfe oben, oder ich weiß nicht, wie hell es sind, die vorgeben, was die Schüler alles wissen müssen, damit sie in unserer Gesellschaft bestehen können und erfolgreich sind. Das heißt, wir bauen eine Autobahn in eine Richtung und wehe, du fährst am neben Feld weg. Lass dir das nicht einfallen, du bist schon Außenseiter. Anstatt dass wir ihm helfen, vielleicht dort auch ein bisschen asphaltieren. Das ist, weil nur die eine Autobahn gibt es halt. Die eine Autobahn, das ist die arimanische. Wir werden es nicht aufhalten können, aber vor allem, weil wenn der Mensch es nicht aus sich selber überhaupt den Willen ergreift, da seinen eigenen Weg zu gehen, dann kann ich wenig tun. Ich meine, den Willen muss er letztlich selber aufbringen. Aber was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass ich ihm das abgewöhnen tue und versuche ihm zu vermauern, dort hinweg, das ist der Richtige. Das wäre ganz schlecht, wenn ich das als Erzieher täte. Also da habe ich schon so viele Möglichkeiten, wirklich intuitiv aus dem Geistigen heraus anderen Menschen zu begegnen. Pädagogik jetzt im weitesten Sinn, weil jede menschliche Begegnung hat etwas von dem Element drinnen. Weil eigentlich sollten wir einander in jeder menschlichen Begegnung irgendwie gegenseitig fördern. Einander helfen, den eigenen, jeder nämlich den eigenen Weg zu finden, zu gehen. Und das ist oft ganz unspektakulär. Es ist oft irgendwas, man sagt irgendwas und das intuitiv passt, das, der andere hat einen Anstoß. Genau das hat mir gefällt, das suche ich seit 2 Jahren irgendwo. Das ist ja interessant, also Steiner schildert das manchmal, dass das genau zum Beispiel die Art ist, wie oft Eingeweihte wirken in der Welt. Es ist ja eher ganz, ganz selten, dass die jetzt so irgendwie als großer Guru herumlaufen in der Welt und überhaupt irgendwie bekannt sind. Meistens leben die in ganz unauffälliger Weise und sehen sie halt die Menschen sehr genau an und wenn sie sie fördern, dann dadurch, dass sie, weiß ich nicht, irgendein bestimmtes Wort, einen Satz, irgendwas fallen lassen, beiläufig geradezu, was für den anderen aber ein Schlüssel ist. Vielleicht erst nach 5 oder 10 Jahren, aber wo einem was und ich kann mich erinnern, es gab auch so Lehrer bei uns, nicht, dass die jetzt große Eingeweihte waren, aber es waren oft einzelne Sätze oder was und Jahre später geht mir das dann irgendwann nicht aus dem Kopf. Und das hat einen Einfluss gehabt auf mein Leben. Die 100.000 anderen Sachen, was ich gelernt habe und wieder vergessen habe, das sind Durchgangsposten. Und das sind oft ganz, ganz bescheidene Dinge. Also, und nur Geisteswissenschaft sozusagen wird es, wenn man das Ganze ein bisschen bewusster mitkriegt. Halt nicht nur so instinktiv passiert es eh, Gott sei Dank, immer wieder mal. Und Anthroposophie, Beschäftigung damit sollte dazu führen, dass das einfach ein bisschen öfter und ein bisschen bewusster passiert. Das wäre schon wahnsinnig viel. Ich meine, dann könnten wir im Kontakt mit den Menschen schon unheimlich viel bewirken. Ohne ihnen irgendwas aufzuprägen, ohne ihnen jetzt Anthroposophie zu predigen, das ist überhaupt nicht notwendig. Wenn es interessiert, der soll es hören und sehr gerne. Und wenn es nicht interessiert, weil er halt aus seinem Leben heraus jetzt einen anderen Standpunkt einnehmen muss, ist auch okay. Zwingen kannst du eh niemand dazu, es bringt da überhaupt nichts. Und trotzdem kann man was fallen lassen, was den auch fördert. Also ich denke, das ist für die Zukunft der Anthroposophie, also für die nähere Zukunft ganz wichtig, eine gewisse Bescheidenheit, einerseits eine gewisse Bodenständigkeit auch, das heißt wirklich die Dinge, wenn man sie vertritt, so zu vertreten, dass sie auch für einen vernünftigen Menschen unserer Zeit irgendwo nachvollziehbar sind, nicht, dass man so ins mystische Dunkel sie irgendwo flüchtet sozusagen und sich eigentlich ein bisschen luziferisch gefällt dabei, weil man ja doch halt ein Wissender ist. Das hat überhaupt keinen Platz. Also man muss sich bemühen, es wirklich minutiös dann so herunterzubringen, dass es der, dem ich es sage, verstehen kann. Wenn er guten Willens ist, das ist natürlich immer vorauszusetzen, wenn er sich so stäubt dagegen, würde ich sagen, nein, ich muss das eh nicht erzählen, aber wenn er offen ist, dann muss er aber auch die Chance geben, es wirklich mitvollziehen zu können. Bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, man kann natürlich nicht gleich in einem kurzen Gespräch die ganze Dimension vielleicht ausbreiten, weil das ist ja gar nicht notwendig. Aber diese Bodenständigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig heute.
Was tust denn du persönlich, um dieses Verhalten in Anthroposophen zu wecken? Eigentlich, oder zu inspirieren?
Naja, ich kann es nicht tun in der Art, wie ihnen entgegenkomme, also sehr, sehr, sehr offen und sehr herzlich auch. Ich suche, also, weil, was ich oft bemerkt habe, also unter Anthroposophen, ist so ein bisschen die, ja, wie es auch auf den bürgerlichen Kreisen ist, so ein bisschen halt so eine Maske und man verhält sich so oder so und das anthroposophische Verhaltensschema ist halt schon sehr eingeübt und ich versuche das ein bisschen zu durchbrechen, in dem Sinne, dass ich einfach mit einer ehrlichen Herzlichkeit entgegenkomme und das auch zeige. Das kommt in der Regel recht gut an, dass ich, wenn ich zum Beispiel die Vorträge halte, es wird euch immer auffallen, dass ich eigentlich sehr volkstümlich rede von der Sprache her. Also bewusst nicht sehr so gelehrt und geschraubt, sondern halt wienerisch, weil ich bin ein Wiener, also rede ich wienerisch. Wenn ich ein Münchner werde, den Münchnerisch reden. Oder wenn ich ein Berliner werde, ich den auf Berlinerisch machen. Aber wurscht. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass da einfach leichter das Herz rüberkommt. Deswegen müssen ja die Gedanken trotzdem nicht unklar werden. Das kann trotzdem sein. Aber dieses so steif, nüchterne, distanzierte bewährt sich für mich nicht so richtig. Also ich suche wirklich den Herzenszugang zu den Menschen und in der Regel also gelingt es auch. Und ich versuche auch keine Ressentiments aus der Vergangenheit mitzuschleppen. Nicht, dass ich jetzt die Vergangenheit, es sind in der anthroposophischen Gesellschaft genug Dinge passiert und wir können ein Lied davon singen, was alles passiert ist, aber deswegen muss ich nicht jetzt ununterbrochen im Hintergrund das gleich als erstes da haben als Vorbehalt. Ich meine, wenn ich dann merke, der fährt mir auf der Linie entgegen mit den alten Ressentiments, gut, dann werde ich auch die Haare aufstellen. Also man muss nicht alles schlucken, aber ich versuche zumindest nicht schon präventiv schon einmal die Mauer zu bauen. Sondern ich mache einmal das Tor auf und sage, schaut, da bin ich. Und das geht eigentlich recht gut. Und halt wichtig ist, sich nicht immer aufzuspielen, so als wenn man weiß, so viel und so Ding. Das, ich weiß, wenn man das Ganze anschaut, denke ich mal, ich weiß so wenig über die Dinge. Und ich bin froh über jedes, was ich von wem anderen auch höre. Trotzdem beschäftige ich mich intensiv damit und es kommt auch was raus dabei, aber man darf das auch wieder nicht überbewerten. Das muss uns auch einfach klar sein, wie viel es da noch zu entdecken gibt und wie viel es noch total offen ist und ein gewisser Wille, konsequent zu arbeiten. Also die Qualität muss stimmen auf der einen Seite, aber trotzdem einfach eine ehrlich zu sich selber sein, nicht scheinheilig immer auf eine Stufe hinaufstellen, auf der man nicht steht. Also diese Scheinheiligkeit, da habe ich eine ziemliche Aversion dagegen. Das, wo alles, und da sind sich oft die Leute so einig, weil sie sich dann gegenseitig beweihräuchern. Da heben sie sich alle und tun was, Gott, wie? Gott, Kinder, das braucht man überhaupt nicht. Weil damit ist überhaupt nichts anzufangen. Und daher darf man dann auch manchmal lachen, auch bei ernsten Themen darf man zwischendurch einmal lachen, es darf ein Humor auch sein. Der Steiner sagt selber auch an vielen Stellen, irgendwo sagt er, erst wenn der Humor da ist, dann kann es anfangen, esoterisch zu werden. Weil der Humor heißt eigentlich nur, ich schaue und sage, aha, ja, wir reden über hohe Dinge, aber wo sind wir denn selber? Dann muss ich eigentlich schon schmunzeln dabei und das ist immer sehr heilsam. Das ist sehr heilsam und trotzdem ist es wichtig und hat Bedeutung, es zu machen. Das ist die andere Seite davon. Also sind deswegen auch nicht jetzt zu sagen, ja, ich bin so klein und Ding, das ist die andere Seite. Weil das ist dann auch oft wieder eine Ausrede zu sagen, ja, ich bin eh so klein und ich kann eh nichts tun, also lege ich mich in die Hängematte und warte, dass wer andere macht. Also die Mischung irgendwo dazwischen. Wir sind winzige Geistwesen noch, aber wir können trotzdem was tun.
Und du versuchst durch das Theater auch die Menschen zu erreichen?
Natürlich auch, ja. Natürlich.
Was Theater?
Ja, wir machen viel Theater, also Amateurtheater. Wir machen halt im Rahmen der Sprachgestaltung auch von dem ausgehend, aber Sprachgestaltung auch wieder für unsere Zeit heute. Ich weiß nicht, wie weit du Sprachgestaltung kennst. Es gibt so ein breites Spektrum, sagen wir mal so. Also es soll auch was sein, wo irgendwo das Menschliche authentischer überkommt und auch nicht hinter einer Maske sich versteckt. Das versuchen wir auch im Theater. Wir machen, und zwar quer durch, von Steiners Mysteriendramen bis zu Komödien, alles quer durch.
Moderne Stücke,
zeitgenössische, Klassiker.
Der Odyssee mit 2 S und 2 E.
Odyssee-Theater, ja.
Odyssee-Theater,
ja. Ja, Faust zum Beispiel machen wir, das ist unser...
Gibt es Videos? Es gibt
Videos, es sind etliche online, ja. Faust zum Beispiel ist auf jeden Fall online. Beide Teile schon gekürzt, also vor allem der Zweierteil stark gekürzt, aber... Ja, also das künstlerische Tun in irgendeiner Form gehört natürlich auch ganz stark dazu. Also das ist halt bei uns... Durchs Theater bin ich überhaupt dazugekommen zur Anthroposophie. Und zu dem bin ich wieder gekommen, dadurch, weil ich während meiner Studienzeit noch den Eindruck hatte, ich habe eine immense Bangigkeit und Scheu vor Menschen zu reden, wenn es mehr als 2 sind, die vor mir stehen und ich muss was tun. Also gestern in einem Rhetorikkurs. Der Rhetorikkurs war ein Sprachgestaltungskurs und hinter der Sprachgestaltung stand das Schauspiel. Also auf jeden Fall so nach einem Semester bin ich schon plötzlich auf der Bühne gestanden, habe nicht gewusst wieso, aber ich bin picken geblieben seitdem. Das ist ein schöner Ausgleich auch.
Und ja, das Theaterspielen ist ja an und für sich der Geist für sich, weil du produzierst, ja, und dann löst das auf.
Das stimmt, ja, es bleibt sozusagen nichts. Das fasziniert mich auch daran. Ja, es ist in dem Augenblick, was entsteht, ist es da und dann verweht es wieder. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich auch eine Hilfe, einfach auf die Menschen zuzugehen, weil gerade so auf die Art, wie wir es betreiben, auch in der Sprachgestaltung oder so, ist es einfach praktische Menschenkunde, total. Weil man lernt, sich in andere Menschen wirklich hineinzuversetzen und mit Bewusstsein das auch zu verbinden, und das hilft im Leben aber auch, einfach sich auf andere Menschen einzustellen. Wo man sonst, wenn man das vielleicht nicht hat, das sich vielleicht leichter spießen würde, einfach weil der andere halt eine total andere Mentalität als ich selber habe. Dann sowas spießt er sich ja oft schon. Einer ist ein Choleriker, der andere ist ein Phlegmatiker und Vater. Der Choleriker tobt schon, weil der nicht weiter tut. Und wenn ich mich da total reinfühlen kann, dann schaffe ich das leichter, damit umzugehen irgendwie. Mit diesen Dingen.
Das Berufsleben ist Theaterspiel.
Ist herrlich, ja. Ist herrlich. Ist herrlich.
Man soll nur denken, sondern ich muss gut spielen.
Ja.
Man kann ruhig das eigene spielen, aber halt so und das andere.
Ja, ich meine, wenn es ein ehrliches Spiel sozusagen ist, ist es ja gut. Ich meine, es ist ein schöpferischer Prozess und den braucht man eher über. Also ja, im Anthroposophischen muss ich auch schöpferisch sein, es ist eigentlich auch künstlerische Tätigkeit in Wahrheit. Also Geisteswissenschaft ist zugleich, also Geisteskunst da irgendwo, also Gedankenkunst, wenn man will, oder es zu formulieren und es in Bilder zu bringen, das ist im Grunde auch ein künstlerischer Prozess, der aber zugleich eben auch einer gewissen wissenschaftlichen Strenge genügen soll, also dass man es wirklich gedanklich nachvollziehen kann. Aber gestaltet wird es eigentlich künstlerisch. Es wird ja nicht jetzt berechnet sozusagen einfach oder abgeleitet. Also das ist eigentlich auch das Tolle. So. Naja, so ein bisschen jetzt Überblick, habt ihr noch Fragen jetzt dazu? Jetzt machen wir mit der Schöpfungsgeschichte, das haben wir jetzt sehr allgemein gemacht, das macht nichts.
Nein, wir machen einen geistigen Prozess, wir lösen es wieder auf.
Wir lösen es wieder auf, ja.
Schon wieder alles vergessen.
Wir haben es erwähnt, den jeden Garten.
Wir haben ihn erwähnt, genau. Wir haben ihn erwähnt. Aber er erwähnt uns nicht fort. Er verwelkt nicht so geschwind.
Eigentlich ist es da auch noch gar nicht so richtig gegangen, ne?
Nicht wirklich heute noch, nein. Das nächste Mal holen wir das aber dann wieder, geben wir wieder Gas damit. Steigen wir intensiv ein. Ja, ja. Tun wir. Aber jetzt zahlt es sich nicht mehr aus, da hineinzustochen. Also ich möchte nächstes Mal es ein bisschen auch von der sozusagen Außenseite betrachten, welche Wesenheiten da eine Rolle spielen, also welche schöpferischen Wesenheiten da noch mitspielen, also was nicht so direkt jetzt in der Bibel drinnen steht. Ich werde es noch vorbereiten, sogar ein bisschen mit der alten Mondenentwicklung vorher, weil das wichtig ist zum Verständnis, weil da vieles, für vieles, was dann im Garten Eden auch sich abspielt, die Grundlage geliefert wurde. Also vorbereitet eben wurde. Aber das schauen wir uns dann das nächste Mal an.
Im alten Mond.
Alten Mond, ja. Mhm. Genau. In diesem Sinne.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.